überall für die Gesellschaft KI-Methoden zu benutzen.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 167. Was bedeutet Zukunft in China? Das Interview mit Professor Otan Herzog, Gastprofessor an der Universität Tongji. Professor Herzog, Sie verbringen als Summit-Professor an der Tongji-Universität in Shanghai einen großen Teil des Jahres in China. Was war der initiale Funke, der Sie 2015 bewogen haben, diesen Schritt zu gehen, und was hält Sie heute dort?
Das ist natürlich eine sehr gute und auch sehr persönliche Frage, aber sie ist relativ einfach zu beantworten. Ich war natürlich auch vor 2015 schon in China und habe da auch Kooperationen gehabt. Aber 2015 wurde ich nach Shanghai an die Tongji University eingeladen zu Professor Wu Qichang in die Abteilung Stadtplanung des College für Architecture und Urban Planning. Und er hat mich halt eingeladen, weil wir uns von der Organisation einiger Konferenzen kannten. Und ich fand das in den 2 Monaten sehr interessant, was da gemacht wurde. Die waren sehr offen gegenüber neuen Technologien und ich habe viele Anwendungen gesehen für KI-Technologien. Und ich mache halt schon seit damals, seit 30 Jahren, heute seit 40 Jahren KI. Insofern hat mir das gefallen, mal ein ganz neues Anwendungsgebiet anzugehen. Und als die 2 Monate vorbei waren, wurde ich gefragt, ja, wie wäre es denn, wollen Sie nicht 2 Jahre bleiben? Und aus den 2 Jahren sind inzwischen 10 Jahre geworden. Und es ist immer noch unheimlich interessant, die mit KI-Technologien vorwiegend für Entscheidungsunterstützung tatsächlich da mitzuhelfen, dass die Stadtplanungen besser werden.
Ja, und vor 10 Jahren war das, ich glaube, wir haben uns auch damals kennengelernt. Auf Innovation Day hatten Sie auch schon mal einen Vortrag gehalten. Und fragt mich, vor 10 Jahren, dieses KI-Thema, wie war damals die Bedeutung von KI für China und wie war damals die Bedeutung KI für Deutschland?
Also man kann wahrscheinlich ganz kurz sagen, für beide Länder war die Bedeutung nicht groß. Und es war sehr vorausschauend von dem Professor Wu, dass er mich sozusagen geholt hat, weil er tatsächlich aus der mehr erfahrungsbasierten Stadtplanung eine mehr ingenieurwissenschaftlich fundierte Stadtplanung machen wollte. Und das wollte er eben mit KI-Methoden erreichen. Und da habe ich ihm gerne dabei geholfen und tue das immer noch.
Gab es damals den Ansatz auch in Deutschland auf KI-basierte Stadtplanung?
Nein, nein, natürlich nicht. Es gibt vielleicht, es gab manchmal so Ansätze für Smart Cities, aber das war meistens nur Digitalisierung der Verwaltung und die Verwaltung eben effizienter zu machen, aber noch nicht wirklich eine Stadtplanung zu initiieren, die dafür sorgt, dass Städte lebenswert werden. Das ist ja ein viel größeres Ziel.
Ja, und das ist auch so ein bisschen schon fast unser Thema, ne? Was bedeutet Zukunft in China? Ja, zu der damaligen Zeit hat der Professor Wu schon in die Zukunft geschaut, hat für sich entschieden, KI könnte ein wichtiges Tool sein. Und in Deutschland, das hat man ist ja mehr, auch hatte man gar nicht diese Idee oder hat man einfach nicht getraut, die KI-Anwendung anzuwenden. Das ist das, was Sie vielleicht am besten beurteilen können.
Ja, es ist, vielleicht muss man da Deutschland ein bisschen in Schutz nehmen. In der Nationalen Deutschen Akademie der Technikwissenschaften haben wir ja Industrie 4.0 erfunden. Und Industrie 4.0 hat, wenn man genau hinsieht, sehr, sehr viele KI-Komponenten. Aber wir haben uns damals ganz bewusst auf den Bereich Produktion oder ja, ein bisschen mehr natürlich auch Geschäftsprozesse einschließlich eingeschränkt, weil wir das als erstes machen wollten, weil wir das als wichtigsten Bestandteil fanden. Natürlich waren da Smart Cities, die Technologien sind ja im Wesentlichen die gleichen, waren auch ein mögliches Thema. Aber Industrie 4.0 war eben das erste Thema, was ganz konkret in Angriff genommen wurde.
War das der Grund, weil China so viele unterschiedliche Bereiche, so viele gute Professoren sind oder Wissenschaftler, so dass man KI-Anwendungen sofort in vielen, vielen Themen versuchen anzuwenden, wobei Deutschland vielleicht durch limitierte Ressourcen, dass man so sequenziell Gebiet für Gebiet anwenden möchte. Ist es das, was Sie sagen wollen?
Ja, das stimmt natürlich ein bisschen, dass man hier wird ja die Forschung im Wesentlichen dadurch gelenkt, dass bestimmte Forschungsprogramme aufgesetzt und finanziert werden. Ja. Und ein Gebiet wie Industrie 4.0, das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Und da blieb wenig noch für andere Anwendungsgebiete übrig. Also im Grunde genommen Serialisierung, wenn man das ganz niederträchtig sagen will, Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, ja, das kann dabei auch passieren.
Ja, Sie sagen, Sie sind gefragt worden, dieses Ingenieurwissen-basierte oder KI-datenbasierte Stadtplanung bei Tongji zu lehren oder zu forschen. In einer gewissen Weise sind Sie ja als Brückenbauer zwischen deutscher und chinesischer Forschungslogik. Wie gestalten Sie diese Rolle konkret? Es gibt welche Vorlesungen, Projekte oder was machen Sie konkret an Ihre, ja, in Ihrer Aufgabe an der Universität Tongji?
Ich mache keine regelmäßige Lehre. Ich halte auch innerhalb der Tongji natürlich Vorträge und trage da zu Vorlesungen von Kolleginnen und Kollegen bei. Ja, aber im Wesentlichen mache ich Projekte. Und das sind sowohl Projekte, wo das Institut konkrete Stadtplanungskonzepte entwickelt für Städte, als auch theoretische Grundlagen dafür. Ja, also die beiden Gebiete, die sind eng miteinander verzahnt und in beiden Gebieten arbeite ich mit. Und wenn ich meine, dass man da zusätzliche Kompetenzen braucht, dann gucke ich auch natürlich nach Deutschland und lade zum Beispiel Kolleginnen oder Kollegen ein, mit mir an der Tongji zusammen eine Zeit lang zu forschen.
Gibt es ein, zwei Projekte, was Sie besonders begeistert?
Ja, natürlich. Wir haben also Projekte gemacht, zum Beispiel hat der Professor Wu sich mal bei mir nicht beklagt, aber gesagt, es ärgert ihn, weil er hat die Daten über die Städte, wie die sich über die Zeit verändern, immer nur innerhalb der administrativen Grenzen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir halt Satellitenbilder nehmen und müssen mit KI-Methoden diese Satellitenbilder analysieren. Und das haben wir getan für weltweit fast 14.000 Städte und haben jede Stadt über 40 Jahre lang verfolgen können, wie die sich verändert hat. Und wenn man das dann hinterher gesamt gesehen hat, dann hat sich herausgestellt, es gibt genau 7 Möglichkeiten, wie eine Stadt sich verändern kann. Ja, und das
Das
ist
ist sehr
doch ein
spannend.
toller Erfolg. Und
Das
das
ist
macht doch Spaß, wenn
wirklich
sowas
toll.
rauskommt.
Ja, das ist wirklich toll. Haben Sie solche Projekte in Deutschland auch berichtet? Wie ist da das Interesse?
In Deutschland wäre das schon dran gescheitert, dass man nicht genug Geld gehabt hätte, um die Satellitenaufnahmen zu kaufen.
Ah ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Ergebnisse, die Ansätze als solches, wie finden die deutschen Kollegen in dem Stadtplanungsgebiet? Finden Sie das die Erfahrung oder die Daten ausgewertete Wissenschaft, finden Sie das gut oder finden Sie das, also wie wird das aufgenommen?
Ja, also ich habe relativ wenig Verbindung zu deutschen Stadtplanern, ja, weil mein Gebiet ist halt die KI. Ich
Die KI,
habe
ja, verstehe.
viel mehr Verbindungen in die KI rein, weil ich kann auch nicht alle Methoden überblicken und da brauche ich dann auch zusätzliche Kompetenzen in manchen Fällen. Und das nötige Anwendungswissen besorgen wir uns dann halt im Wesentlichen an der Tongji University, die, wobei ich sagen sollte, dass die Stadtplanung an der Tongji University weltweit an Stelle 16 steht oder so. Ja, ist also
Ja,
wirklich
sehr
eine
gut.
der führenden Stadtplanungen weltweit.
Ja, zurück zu dem Thema KI bzw. zukunftsvorausschauend zu sein. Vor einigen Jahren sagten Sie schon, ich glaube vor 5 Jahren, als wir zum ersten Mal unser Podcast-Interview geführt haben, und das war wirklich lange her, vor 5 Jahren. 2020, noch zu Corona-Zeit, also mittendrin in Corona-Zeit. Und da sagten sie, Shanghai investiere allein mehr in KI als ganz Deutschland. Wo steht China heute in diesen Schlüsseltechnologien?
Ja, das China ist noch weiter nach vorne geprescht. Also nur mal, um ein paar Zahlen zu nennen. Im Jahr 2023 gab es mehr als 215.000 referierte KI-Publikationen aus China, also internationale Publikationen. Aus USA gab es 109.000 und aus Europa 110.000. Ja, allein daran sieht man schon, wie das vorangeschritten ist. Und man kann tatsächlich, wenn man das noch ein bisschen weiter guckt, wenn man auf die Modelle KI-Modelle guckt, also generative KI, da sind inzwischen auch schon 15 in China entstanden, gegenüber 40 in USA und 3 aus Europa. Ja, und man muss dabei sagen, dass die 15 aus China, dass die zum Teil wesentlich effizienter arbeiten als die großen Modelle aus USA. Das heißt, in China können die inzwischen die Modelle auf ihrem Notebook laufen lassen, ja, und brauchen nicht ein Riesenrechenzentrum, um diese Anfragen zu beantworten. Und allein das ist natürlich schon ein ganz gewaltiger Vorteil, der aus den einfachen Zahlen gar nicht so ersichtlich ist.
Das stimmt. Ich hatte schon mal eine andere Diskussion gehabt, da wo diskutiert wird, die Einschränkung gegenüber China in viele Ressourcen, um KI zu forschen, aus der US-Sicht, hat dazu geführt, dass China viel ressourcensparende KI, dieses Rechenmodelle herausgebracht hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass selbst bei den Statistiken die Investition in solche Spitzentechnologie KI in den USA ist natürlich riesig, ne? Es ist noch mehrfach wie in China. Aber wenn man so bedenkt, dass dieselbe Milliarde Investition in China und hat wahrscheinlich mehrfach an Wirkung wie die Investition in den USA, dann gleicht sich wieder aus, oder?
Ja, das muss man definitiv so sagen. Und es ist nicht so, dass es in China keine großen Rechenzentren gäbe. Die bauen auch große Rechenzentren und haben auch schon große Rechenzentren. Aber für die normale Benutzung werden durchaus diese kleinen Modelle benutzt. Und das hilft halt in der täglichen Arbeit. Im Übrigen muss man auch sagen, wenn man mal ein bisschen von KI verallgemeinert, es gibt da auch eine Statistik eines australischen Think Tanks, der sagt, von 44 Zukunftstechnologien ist heute schon China führend in 37. Ja. Und das sind also wirklich Zukunftstechnologien, angefangen von neuen Materialien über KI natürlich, dann Energie, Umweltschutz, Quantentechnologie, Biotechnologie, dann auch GPS zum Beispiel, solche Sensoren und natürlich auch Robotics und Transport. Also es ist durchaus so, dass China auf den meisten Gebieten schon führend ist und wo sie nicht führend sind, da sind sie dicht vor der Führung.
Ja, neben der natürlich gewaltigen Investitionskraft von China, wir haben ja vorhin gesagt, gegenüber den USA ist ja immer noch nicht so viel, aber gegenüber europäischen Ländern wie gegenüber Deutschland hat China schon einen Vorsprung, finanziellen Vorsprung. Aber was sind daneben noch die kulturellen oder strukturellen Gründe, so die China erlauben, solche Spitzen-Technologie-Sprünge zu machen? Und wo sehen Sie das?
Ja, dazu muss ich natürlich sagen, ich habe ja keinen Gesamtblick über China. Alles, was ich sage, ist aus sozusagen meinem Blickwinkel und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, was man dazu sagen könnte. Aber was ich eben an der Tongji University eben bemerke, ist, dass die Studierenden unheimlich sich engagieren in ihrer Arbeit. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Masterstudierenden gehabt, der seinen Master beendet hat. Der hat während des Masterstudiums schon 10 internationale Publikationen gehabt, zum Teil als Erstautor. Das wäre also in Deutschland ein absoluter Ausnahmefall, ist aber da vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber fast die Regel. Die arbeiten unheimlich stark in ihrem Gebiet und strengen sich unheimlich an, weil eben die Erziehung und Ausbildung, und das ist, denke ich, wirklich in China so, einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und auch die Ausbildung als Ingenieur oder in weit gefassten Ingenieurwissenschaften eben auch hoch angesehen ist. Ja. Es gibt ja das Bonmot, die USA werden von Rechtsanwälten regiert und China von Ingenieuren. Ja, und das hat
Ja.
durchaus seinen wahren Kern.
Ja, USA vielleicht von Medienkonzernchefs regiert, das was ganz aktuell ist. Ja, verstehe. Ja, Sie kennen natürlich die Studierende oder Wissenschaftler aus beiden Ländern, aus Deutschland und aus China. Sie haben gerade ein Beispiel genannt, was wirklich eine Ausnahme ist. Es ist unglaublich, wenn man als Masterstudent so viele Veröffentlichungen schon geschaffen hat. Und sehen Sie die Motivation chinesischer Wissenschaftler, Sie haben ja vorhin auch gelobt, ist ein Grund dafür, dass durch die das Prägung von Zukunft oder Erreichen von einer besseren Zukunft ist die innere Motivation oder woher kommt diese Motivation von der Breite, von der Massen von
Ja.
den Studierenden?
Also ich vergleiche das für mich immer ein bisschen mit der Situation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es auch eine Aufbruchsstimmung. Alle haben die Ärmel hochgekrempelt und gearbeitet, um ein besseres Leben zu haben. Und im Grunde genommen kann man dasselbe, denke ich, auch beobachten in China, was da während der letzten 40 Jahre passiert ist. Denn man muss ja wirklich so sagen, die letzten 40 Jahre sind ja für China das gewesen, was in Europa die letzten 200 Jahre waren, von einem Agrarstaat in einen hochindustrialisierten Staat überzugehen. Und insofern ist diese Aufbruchsstimmung ist immer noch da. Es ist immer noch unheimlich interessant, mitzuwirken an diesen ganzen Entwicklungen, wobei natürlich auch einen Einfluss hat, dass das nicht lauter einzelne Aktivitäten sind, sondern dass das schon eingebettet ist in strategische Aktivitäten der Regierung. Ja, man hat im Grunde genommen eine Blaupause, wo man hinkommen möchte in der Ausbildung zum Beispiel oder während der Arbeit als Wissenschaftler im Zusammenklang, im Einklang mit der Strategie.
Also, das sind ja zwei Themen. Das eine ist, dass man glaubt an eine bessere Zukunft, so ein bisschen wie ich jetzt mit meinen eigenen Wörtern beschreibt, und dafür arbeitet heute hart, um ein besseres privates ja, oder eine private bessere Zukunft hat. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man seine eigene Agieren und Tun auch irgendeinen größeren Zusammenhang sieht oder sehen muss, um erfolgreich zu sein. Das sind ja zwei Themen. Bleiben wir bei dem ersten Thema. Kann man das sagen, dass die Wissenschaftler oder die Studierenden wirklich für die Zukunft leben? Kann man das so extrem sagen? Also für die Zukunft eigentlich Arbeit und Leben, nicht wirklich darauf achtet, dass man heute die Lebensqualität schon hat.
Ja, das kann man wahrscheinlich nicht so allgemein sagen, aber in der Stadtplanung ist das sicherlich der Fall, weil alles, was ein Stadtplaner heute macht, ist für die nächsten 30, 40 Jahre. Ja, das
Das
heißt,
stimmt, ja.
die müssen schon sehr, sehr zukunftsorientiert sein. Nur als Beispiel, wenn ein Stadtplaner heute nicht berücksichtigen würde, dass es irgendwann in 10, 20 Jahren auch mal autonome Autos gibt. Ja, dann hätte er seinen Beruf verfehlt. Er muss schon in die Zukunft denken, um überhaupt eine gute Stadtplanung machen zu können.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, auch vielleicht die Zeithorizont zu verstehen. Vielleicht gibt es ja Unterschiede. Sie sagen, Stadtplaner muss in 30 Jahren denken, das ist die Zukunft für Stadtplaner. Oder ist es die Zukunft von chinesischen Stadtplanern? Kann man das sagen, dass ein Zukunftsbild in Deutschland, in welcher Zeithorizont denkt man in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich jeder in seinem eigenen Zeithorizont.
Da haben Sie mal sehr, sehr diplomatisch geäußert. Ja, ich finde, also, dass man heute jetzt in 30 Jahren denke, das ist schon sehr speziell China. Also, wir haben ja auch chinesische Politik gelesen, wo wirklich angelegt ist, um 2050 weltweit wirtschaftlich Nummer 1 zu werden oder 2035. Dass man führend ist in der Technologiebereiche, die auch im 5-Jahres-Plan konkret manifestiert ist. Solche Zeithorizont denkt man. Also das ist mir so nicht bekannt in der deutschen Kontext, sowohl Politik als auch jetzt Wirtschaftsstrategie.
Es gibt ja da auch noch ein Beispiel jetzt aus der KI wieder. Also bis 2015 war ja sozusagen das Motto der wirtschaftlichen Entwicklung Internet plus. Aber von 2025 an bis 2035 heißt das Motto KI plus. Das heißt, man will wirklich innerhalb von 10 Jahren den Schritt machen zu einer Gesellschaft, die integrierte KI-Methoden benutzt, um weiter vorwärts zu kommen. Und
Ja.
das haben wir nirgendwo sonst, eine solche Strategie auf der Welt.
Und das haben ja, Sie erinnern mich gerade 2015. Das ist ein wichtiges Jahr, als Sie in China angefangen haben, weil 2015 hat China offiziell auch mit dem Thema Industrie 4.0 angefangen, eigene fertigungsbezogene Wirtschaftspolitik zu machen. Made in China 2025. Internet Plus gehört auch dazu damals, ne?
Klar. Und übrigens ist ja das Programm Made in China 2025 ist in Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsministerium in Beijing und dem Forschungsministerium in Berlin entstanden. Ja, die haben da wirklich intensiv zusammengearbeitet und zusammen diese chinesische Vision entwickelt. Leider für Deutschland habe ich die Vision nicht so gesehen.
Ja, und das Thema Industrie 4.0. Ich habe mit einigen Manager oder Wissenschaftler gesprochen. Sie sagen, Industrie 4.0 ist eigentlich für China schon erreicht als solches. Kann man das noch sagen oder ist auch pure Industrie 4.0? Sie war ja einer der Gründer gewesen. Ist es aus der pure Verständnis von Industrie 4.0 ist noch nicht so ganz.
Also da hat China sicherlich genau dieselben Probleme wie wir in Europa. Mit den mehr als 95% kleinen und mittleren Unternehmen, die haben es einfach nicht leicht, Industrie 4.0-Konzepte bei sich zu implementieren. Und aber was ich sehe, und ich halte viele Vorträge auch noch, wo ich dieses Thema mindestens mit betrachte, da sitzen dann 1.000, 2.000 Leute und online hängen nochmal 2.000, 3.000 Leute dran. Ja? Und das heißt, es gibt immer noch ein sehr großes Interesse dran, was darauf hindeutet, dass es noch nicht wirklich überall implementiert ist, aber die machen ihre Fortschritte. Ja? Die arbeiten dran. Das ist das, was ich sehe.
Und was ist die übergeordnete Zukunftsvision in dem Gebiet? Ist das dann, was heißt jetzt KI Plus? Haben Sie das versucht zu beschreiben?
Ja, das ist tatsächlich überall für die Gesellschaft KI-Methoden zu benutzen. So wie man heute das Internet benutzt, dass man dann genauso selbstverständlich eben KI-Methoden benutzt. Und da zählt natürlich die generative KI, zählt dazu. Die hat das ja, denke ich, letzten Endes auch ausgelöst. Und von daher gesehen ist das der Weg zu einem technologisch sehr fortschrittlich fundierten Staatswesen.
Ja, Sie kennen ja die deutsche und das chinesische Forschungssystem sehr gut. Und wir sprechen heute über den Begriff Zukunft. Welche unterschiedliche Rolle spielt der Begriff Zukunft in der Forschungsplanung der beiden Länder?
Ja, das Einfachste, was ich da sehe, ist, dass man tatsächlich in China in den verschiedenen, in den Fünfjahresplänen und in den darüber hinausgehenden Plänen tatsächlich Zukunft denkt. Während man in Deutschland, sagen wir mal, vielleicht relativ kurzfristige Forschungsprogramme hat. Ja, bei der Europäischen Union sind die 5 Jahre, ja, und die haben dann ein großes gemeinsames Thema, was aber sehr, sehr allgemein ist. Und in den nationalen Forschungsministerien wird das nochmal runtergebrochen. Da gibt es kaum ein Forschungsprogramm, was länger als 3 Jahre dauert.
Das ist sozusagen alles sehr bottom-up und sehr organisch organisiert in Europa. Wollen Sie das so vielleicht beschreiben, oder?
Ja, das ist eine gute, ob bottom-up in dem Kontext gut ist, ist eine große Frage. Man wird natürlich auch in Europa durch die Forschungsförderungsprogramme in bestimmte Richtungen gelenkt. Ja, da wird tatsächlich Forschung in bestimmte Richtungen konzentriert. Aber es fehlt schon ein übergeordnetes Gesellschaftsbild dazu, ja, sodass man sicherlich, wenn man das Geld bekommt für einen Forschungsantrag, dass man nützliche Forschung macht. Aber es ist nicht ganz klar, wie sich die Ergebnisse der Forschung tatsächlich für die Allgemeinheit auswirken werden.
Kann das sein, dass man da deswegen ein Vision als Bild fällt? Weil Sie haben ja gesagt, gesellschaftliches Bild. Man hatte einfach auch keine gemeinschaftliche Ziele, was die Europäische Union hat. Das ist ja vorausgesetzt, wohin möchte eigentlich die EU sein? China möchte klar 2050 weltweit Nummer 1 zu sein. USA möchte klar bis 2050 auch Verteidiger Nummer 1 zu bleiben. Und wohin möchte Europa hinbewegen? Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt.
Ich hoffe nur, dass die sich tatsächlich auch in diese Richtung bewegen. Und mal sagen, wir müssen tatsächlich auch unsere eigene Wissenschaft haben und müssen tatsächlich damit eigene Ziele auch verfolgen. Und die Ziele müssen natürlich auch formuliert werden, klar.
Ja. Ja, gut, was man in klassischer Weise in der Beratung für die Unternehmen immer sagen, ziellos, planlos, dann erfolglos. Ne? Das ist so dreiklar, ja, muss man auch so klar sagen.
Ja, also wenn man also nur bottom-up arbeitet, dann heißt das, es wird viele Ressourcen werden auch vergeudet. Ja.
Ja. Und welches Zukunftsbild hat eigentlich China für die Forschung? China möchte als Land weltweit Nummer eins sein. Und welches Forschungsbild oder Zielbild hat Forschung, chinesische Forschung in Zukunft?
Also meine Sicht oder mein Eindruck ist in China, dass Forschung sehr, sehr angesehen ist in China. Ja, was man nicht so behaupten kann von Forschung in Europa. Da ist mehr der Forscher derjenige, der im Elfenbeinturm sitzt und vor sich hinarbeitet und irgendwann mal ein Papier schreibt. Und das ist aber in China tatsächlich anders. Ja. Da haben die Forschenden schon das Gefühl, dass sie tatsächlich für ein gemeinsames Ziel im Rahmen einer gemeinsamen Strategie tatsächlich auch arbeiten. Nur als Indiz dafür, viele Vorträge in China, da steht dann auf den ersten Slides irgendein Zitat aus dem Fünfjahresplan oder von
Verstehe.
Xi Jinping, um sozusagen die eigene Forschung in diesen Kontext zu setzen. Und das ist doch symptomatisch.
Ja, ich kann kämpferisch sagen, das ist fast der Ideologie abgeleitete Forschung. Das ist jetzt
Ja.
natürlich ein bisschen fies als
Ja,
Andeutung.
das ist aber nicht. Nein, da würde ich also widersprechen. Die Regierung in Beijing ist, so wie ich sie wahrnehme, im Wesentlichen von Fachleuten gesteuert, ja, und nicht von Ideologien.
Ja, wir beide wissen, was gemeint ist. Wir haben vorhin über das Forschungssystem gesprochen. Lass uns nochmal einen Satz nochmal über die Forscher und Forscherinnen sprechen. Und deutsche Forscher und chinesische Forscher haben was gemeinsam. Erstmal über die Gemeinsamkeit meiner Meinung nach. Da frage ich Sie, was die Unterschiede sind. Ich finde, was haben Sie gemeinsam? Ich finde, die Top-Forscher oder Top-Wissenschaftler aus China gehen in die USA. Und es kann natürlich auch sein, die Top-Forscher aus Deutschland gehen auch in die USA oder in andere Länder. Aber wie schafft man in China mit den, sagen wir mal, Forscher, die nicht zu den allerbesten gehören, die Stipendium und riesige Gehalt von US-Konzerne bekommen, von US-Universität und Professoren bekommen, die in China geblieben sind, solche Ergebnisse zu erzielen? Und was ist da der Unterschied zu den deutschen Forschern dann?
Ich glaube, so, die Frage ist sehr, sehr allgemein gestellt. Ja, also im Prinzip, wenn ein Forscher in China und ein Forscher in Deutschland, sage ich jetzt mal, haben keinen Unterschied. Die beiden arbeiten dran, harte Probleme zu knacken. Ja, der eine vielleicht mehr in Richtung Anwendungsorientierung, der andere vielleicht mehr in Richtung Theorie, wie auch immer. Aber die wissenschaftliche Arbeit, die ist wirklich international. Da kann man national eigentlich nichts festmachen dran. Man muss aber doch sagen, in China besteht ein sehr, sehr großer Bedarf an Forschern. Es ist ja so, dass ein Forscher nicht nur an der Universität oder im Forschungsinstitut arbeiten kann, sondern es gibt da auch Programme der Regierung, dass Firmen darin bestärkt werden, auch Forscher einzustellen, sodass Firmen auch eine eigene kleine Forschungsabteilung haben, zum Beispiel. Und große Firmen haben natürlich auch große Forschungsabteilungen, klar. Aber die großen Firmen, die nehmen natürlich auch wieder nur die Absolventen von den besten Universitäten. Das ist schon klar. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Fall gesehen, wo jemand mit einem guten bis sehr guten Abschluss keinen Job gefunden hat in China.
Und Sie haben ja gesagt, die großen Firmen haben auch vor, Forscher einzustellen. Wie funktioniert insgesamt die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wissenschaft in China? Ist es so, dass man, so wie in Deutschland, weiß ich ja, dass man auch Projekte laufen, dass die Professoren sind unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Projekte zu akquirieren, um ihre Doktorande zu finanzieren und so weiter und so fort. Wie ist es das in China?
Ja, und ist sicherlich noch etwas anders, aber auch in Deutschland ist das sehr fachbezogen. Ja, die Geisteswissenschaften haben relativ wenig Beziehungen zur Wirtschaft und gemeinsamen Projekten. Klar, wenn man in den Maschinenbau, in die Informatik geht oder Elektrotechnik, und dann gibt es in Deutschland natürlich eine ja, fast über 100 Jahre lang, nicht bei der Informatik, aber in Elektrotechnik und Maschinenbau, fast über 100 Jahre lang Tradition der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft. Und ich habe aber schon beobachtet, dass in China, da war es vielleicht vor 10 Jahren, war es noch nicht so stark wie heute, aber heute wollen die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch mit der Industrie zusammenarbeiten. Also das wird stärker und stärker in China, dass diese Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gestärkt wird.
Ist es mehr, sagen wir mal, die Anwendungsforschung geschult oder ist es mehr unter anderem auch, um Forschung zu finanzieren? Wo sehen Sie die Motivation?
Ja, erstmal ist das Finanzierungsproblem ja nicht so ganz so stark in China wie bei uns, weil Doktoranden relativ schlecht bezahlt werden. Ja, da muss man nicht so viel Geld akquirieren. Aber natürlich ist klar, und es ist auch, natürlich klar, dass man natürlich, wenn man überhaupt die Genehmigung hat, so und so viel Doktoranden zu haben. Auch das ist ja in China anders. Ein Professor oder eine Professorin, die haben eine Obergrenze für die Anzahl der Doktoranden, die sie haben dürfen. Ja. In Deutschland, da kann ich beliebig viele haben. Da würde, na, vielleicht, wenn es zu viel wären, würde der Dekan doch mal was sagen. Aber das ist wirklich gedeckelt in China. Aber die können dann natürlich sozusagen auch vielleicht selbst Geld verdienen, wenn sie mit der Industrie zusammenarbeiten. Auch das, denke ich, ist in China möglich. Und das ist ja auch, sagen wir mal, eine Sache, die das ganz attraktiv macht. Also ich habe heute Morgen habe ich, ja, das ist ja vielleicht auch passt in den Kontext. Ich habe vor 3 Wochen einen Vortrag in China gehalten, da hat mich einer angesprochen aus der Industrie und sagt, ja, das ist interessant, da müssen wir mal drüber reden. Also allein das ist schon etwas, was mir in Deutschland eigentlich noch nie passiert ist. Und wir hatten heute Morgen hatten wir eine Teams-Konferenz und da haben die ihre Probleme geschildert. Und da waren also von deren Seite waren 2, 3 Leute dabei und noch ein anderer Wissenschaftler aus China und ich. Und wir haben denen gesagt, was sie realistisch vielleicht machen können. Und sowas habe ich in Deutschland auch noch nicht erlebt, ne?
Ja, verstehe. Und das heißt, der Bezug zwischen Wirtschaft und Forschung ist doch relativ eng und weniger durch finanziellen Druck, dass man die Doktoranden sich leisten möchte, sondern eher durch eine Seite die Industrie sich interessiert, an Wissen anzuzapfen, zum anderen auch die Wissenschaftler gerne die Anwendung besser kennenlernen, was natürlich gut ist.
Ja.
Und wenn wir über die Wirtschaft sprechen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, der chinesische Fünfjahresplan spielt ja eine sehr, sehr wichtige Rolle. Als Wissenschaftler hat man ja auch immer ständig zitiert, was aus der Fünfjahresplan steht. Und ist es für Sie, dieser Fünfjahresplan, ist eine Art Landkarte der Möglichkeit oder ist es eher eine sehr strikte Fahrplan, wie man bestimmten Themen in bestimmter Industrie, bestimmten Aktionen durchzuführen ist?
Der Fünfjahresplan, der gibt ja nicht im Detail vor, was gemacht werden muss. Der gibt ja nur in großen Linien vor, auf welchen Gebieten man sich tatsächlich konzentrieren will. Und parallel zu dem Fünfjahresplan werden dann eben auch in China Forschungsprogramme aufgesetzt, der National Science Foundation oder der verschiedenen Ministerien, sodass dann tatsächlich auch Forschungsförderung im Rahmen des Fünfjahresplans stattfindet. Und so läuft das. Und das läuft ja bei uns nicht anders. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Dreijahresforschungsprogramm in Deutschland entsteht vielleicht, weil ein Professor zu dem Forschungsministerium geht und sagt, das ist ein Gebiet, was wir unbedingt machen müssen. Und wenn er das intensiv genug sagt und wenn auch Geld da ist, und dann wird vielleicht ein Workshop gemacht und eine Kommission zusammengerufen und es wird so ein Forschungsprogramm entwickelt. Ja. Und das ist dann
Also,
im Prinzip, aber in kleineren Rahmen fast ähnlich.
aber ist nicht aus einem gesamten Konzept entstanden, sondern ist individuell durch einen
Ja, es
Treiber, durch einen
ist
Professor sozusagen
mehr
initiiert.
Bottom-up, ne? Mehr Bottom-up.
Mehr Bottom-up. Und wenn man jetzt über diesen Fünfjahresplan spricht, Sie sind ja in dem Bereich Smart City tätig. Haben Sie oder in der Wissenschaftlerkreis im Bereich Smart City schon ein bisschen diskutiert? Was sind so die Ansätze aus Fünfjahresplan in diesem Gebiet?
Ja, also Smart City hört man in China selbst gar nicht, denn den Ausdruck, ja, weil das auch zum Teil diese Notation von Firmen benutzt wird und dann sozusagen auf das, was so eine Firma anbietet, begrenzt wird. Man sagt eben in China, wir wollen intelligente Städte bauen, die die Städte lebenswert für die Bewohner machen. Also die Bewohner stehen da tatsächlich im Mittelpunkt. Das muss man tatsächlich so sagen. Und darum herum wird dann zum Beispiel ein neuer Distrikt entwickelt, wobei in den letzten 2, 3 Jahren auch schon relativ stark reingekommen ist, dass es um die Erneuerung von Städten geht. Nicht mehr um den Neubau, sondern auch um die Erneuerung von Städten. Weil die ersten großen Projekte sind auch schon 30 Jahre her. Und da muss man jetzt sehen, wie man die weiterführt und was man daraus macht. Und wie man aus den Fehlern oder wie man die Fehler, die man damals gemacht hat, korrigieren kann heute.
Ja, auch wieder zurück zum Thema Zukunft. Auch da finde ich es sehr spannend zu hören, weil China war in den letzten 30 Jahren sehr fleißig dran, Beispiele aus Europa, insbesondere aus Deutschland, zu studieren und gegebenenfalls nachzumachen, gegebenenfalls zu verbessern. Und wir haben ja auch so über Industrie 4.0 gesprochen. Das hat ja China wirklich gänzlich aufgesogen und damit eigene Interpretation jetzt umgesetzt. Und in der Smart City Bereich, je höher, das ist ja bei Sport auch so, je höher man aufsteigt, umso weniger Beispiele hat man jetzt.
Ja, klar.
Und was ist dann die Zukunft von chinesischer Forschung, wenn man jetzt gar keine Beispiele mehr vor sich hat? Was ist dann die Zukunft?
Da muss man die Forschungsfragen selbst entwickeln. Nein, das ist ein Gebiet natürlich nur als Beispiel. Eine große Stadt ist eines der komplexesten Objekte, die die Menschheit je entwickelt hat. Ja? Und es ist eigentlich immer ein Wunder, dass eine Stadt funktioniert. Jetzt kann die aber gut oder schlecht funktionieren. Das heißt, wenn man da wirklich Einfluss drauf nehmen will, dann muss man im Grunde genommen Modelle für eine Stadt bauen, die ganz, ganz tief reingehen. Und bis man diese Modelle hat, da wird es noch sehr, sehr viele Forschungsfragen zu lösen geben.
Und eine Frage, vielleicht etwas direkt. Was für Hilfestellung braucht China? Weil ich denke, China, wir haben diskutiert, die in 37 Felder von 44 Spitzentechnologie ist China schon führend, andere sind kurz davor. Und welche Art von Unterstützung braucht noch China? Sind chinesische Wissenschaftler dafür geeignet, wirklich diese 0 auf 1 diesen Schritt zu machen, oder brauchen Sie tatsächlich auch die deutsche Ingenieur dafür?
Ja, man muss sagen, also man muss wirklich sagen, dass China eigentlich keine Hilfe mehr braucht. Ja. China ist auf den allermeisten Gebieten, nehmen wir Halbleitertechnologie aus, vielleicht auch Quantentechnologie noch ein bisschen, sind die tatsächlich besser als die Ingenieure in Deutschland. Ja. Ich habe neulich in einem Artikel gelesen, der Foreign Affairs, eine Zeitschrift, die in den USA publiziert wird, dass der allergrößte Schatz der Chinesen ist das Prozesswissen der einzelnen Arbeiter. Und wenn das schon so beschrieben wird, wenn die Arbeiter das Prozesswissen haben, dann sind die Ingenieure ja noch mal besser und die Wissenschaftler auch noch besser. Man kann es auch so sagen, mit 1,4 Milliarden Einwohnern und einer normal verteilten Intelligenzverteilung gibt es unheimlich viele sehr gute Leute.
Ja, jetzt kommen wir zu der Zukunft von deutscher Wirtschaft. Wenn Sie jetzt einen deutschen Mittelstandunternehmer treffen am Flughafen in der Lounge, wie wir neulich mal so das getan haben, wenn Sie das alles so dem Unternehmer erzählt, was ist dann das Zukunftsbild, was könnte so ein Zukunftsbild für deutscher Mittelstand oder für deutsche Wirtschaft dann sein in der Kontext?
Ja, hier reden wir jetzt natürlich über ein ganz anderes Thema. Hier reden wir jetzt auf einmal über Produkte. Ja, und
Richtig.
wenn ich über Produkte rede, dann denke ich auch an Innovation. Das
Ja.
würde eben heißen, der deutsche Mittelstand muss aus dieser Trägheit wieder herauskommen und muss wieder innovativ werden. Und wenn ich ein innovatives Produkt habe, dann werde ich das auch verkaufen können.
Und da glauben Sie, dass gegenüber China hat Deutschland weiterhin eine realistische Chance, noch erfolgreiche Nische zu finden?
Da bin ich sehr davon überzeugt, auch aus dem Grund, weil, sagen wir mal, deutsche Produkte immer noch einen ausgezeichneten Ruf in China haben. Also, und Deutschland allgemein hat immer noch einen sehr guten Ruf. Und wir sind zwar dabei, im Moment diesen Ruf zu verspielen, aber vielleicht kann das trotzdem gestoppt werden und man kann dann eben über innovative Produkte wieder einen Fuß in die Tür bekommen.
Ich finde, das ist ein sehr, oder unser Gespräch ist passend sehr gut zu der Vorweihnachtszeit, sehr reflektierend, aber zum Schluss auch ein bisschen motivierend für unsere Zuhörer, die aus Deutschland kommen, die zum Teil auch Unternehmer sind. Meine letzte Frage im heutigen Gespräch: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wo wird China in 10 Jahren in puncto Technologie und Zukunftsgestaltung stehen?
Das ist, ja, ist nicht schwerer als in die Zukunft zu sehen, aber ich denke, die werden tatsächlich ihren Weg in Richtung mehr Digitalisierung, in Richtung auch mehr KI im täglichen Leben machen, so wie sie es jetzt eben mit den großen Apps wie WeChat und so weiter vorgemacht haben, die es ja hier bei uns in dem Sinne nicht so gibt. Und die werden tatsächlich, denke ich, in 10 Jahren auch weitestgehend souverän sein in Bezug auf alle Technologien.
Vielen Dank für Ihre Zeit und ich bin sehr gespannt auf die nächsten 10 Jahre KI Plus und bin noch gespannter auf die Zeit nach KI Plus, was dann kommt. Aber wir sollen ja auch spannend sein auf die Zukunft, das ist unser Motto. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Ja, danke gleichfalls und ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.